Deutschlandfunk, Büchermarkt.
In meinem Zimmer. In meinem Zimmer geistert immer ein Wort auf der Suche nach seinem Mund. In mir stanza. In mir stanza as palainta d'üne un plät in cercia da sia bocca.
Der Büchermarkt heute mit Leta Semadeni und Ute Wegmann. Der Josef-Gugemus-Preis 2022, vergeben von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, bringt eine Überraschung. Ein schmales, zweifarbig bebildertes Bändchen, erschienen im Schweizerischen Jugendschriftenwerk mit 20 Gedichten, gewinnt den Preis. Geschrieben hat es die Schweizer Schriftstellerin Leta Semadeni. Eine in der Schweiz mit großen Preisen ausgezeichnete Autorin, dem Schweizer Literaturpreis, dem Schillerpreis, dem Kulturpreis des Kantons Graubünden und 2023 dem Grand Prix Literatur. Leta Semadeni, der Gedichtband trägt einen Titel in zwei Sprachen, Tulpen und Tulipanas. Er ist wie alle ihre Gedichtbände zweisprachig angelegt. Die zweite Sprache ist das Rätoromanische, Vallada, das man hier im Engadin spricht. Vallada, durch seine Wurzeln verwandt mit dem Italienischen, ist ihre erste Sprache, ihre Muttersprache.
Genau. Ich bin im Engadin aufgewachsen, in Schkuol. Und bei uns in der Familie wurde eigentlich nur Romanisch gesprochen. Schweizerdeutsch war, ich würde sagen, meine zweite Fremdsprache. Zuerst kam noch in der Schule dann Deutsch als Fremdsprache. Ja, und später habe ich dann das Gymnasium in deutscher Sprache besucht.
Wenn Sie jetzt zurückdenken, war die Zweisprachigkeit Belastung oder Bereicherung?
Keine Frage, eine große Bereicherung. Die Mehrsprachigkeit war bei uns in der Familie ein bisschen angelegt. Wir hatten Verwandte in Italien, in Mexiko. Es wurde bei uns, wenn die Ferien da waren und die Freunde oder Bekannten und Verwandten aus den anderen Ländern bei uns zu Gast waren, dann wurden halt auch Italienisch gesprochen, ein bisschen Spanisch.
Sie wurden 1944 in Squall geboren, haben Sprachen studiert in Zürich, Perugia und in Ecuador, unterrichteten bis 2005 und haben sich dann entschlossen, sich ausschließlich aufs Schreiben zu fokussieren. 2015 der erste Roman, Tamangur, es folgt der zweite, Amour, großer Fluss, im Jahr 2022 und dazwischen immer wieder Lyrik. Wie vollzog sich denn der Weg von der Lyrik zur Prosa?
Eigentlich wollte ich gar nie Gedichte schreiben. Ich wollte immer Prosa schreiben, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich habe ja immer als Lehrerin gearbeitet, ein volles Programm. Und dann habe ich vielleicht 2-3 Seiten vollgeschrieben und dann gestrichen, was nicht unbedingt notwendig war. Und am Schluss hatte ich dann ein kleines Gedicht. Also so haben meine Gedichte angefangen, als reduzierte Prosa. Und als ich 2005 in Pension gegangen bin, musste ich einfach die Reduktion nicht mehr machen. Wobei das ziemlich schwierig war.
War das denn richtig eine Befreiung, den ersten Roman zu schreiben?
Ja, so habe ich es wirklich empfunden. Es war mehr als eine Befreiung, auch eine große Freude, jetzt endlich dabei sein zu können, jeden Tag am gleichen arbeiten zu können und nicht warten zu müssen, bis die Ferien beginnen. Es war wirklich eine große Befreiung und eine große Freude.
Geht uns denn die kleine Form jetzt verloren oder werden Sie auch weiter Gedichte schreiben?
Seit Tamangur veröffentlicht wurde, habe ich sozusagen keine Gedichte mehr geschrieben. Das heißt, es sind ein paar Kindergedichte jetzt entstanden. Sie haben vorhin die Tulpen, Tulipanas erwähnt. Da hat man mich angefragt, ob ich Gedichte zur Verfügung stellen würde für so ein SIW, nennen wir diese Hefte. Es hat dann einen Preis für Kinderlyrik bekommen. Aber selber habe ich nie Kinderlyrik geschrieben, sondern es war eher so, dass dort einige Gedichte drin sind, die ich geschrieben habe, als ich selber noch ein Kind war.
Jetzt hören wir an dieser Stelle doch mal ein Gedicht aus diesem Band, den Sie jetzt gerade schon erwähnt haben, Tulpen, und zwar das Gedicht In Großmutters Truhe.
Ein Tilschgrinder Nona, ein Tilschgrinder Nona, der in der Tasche komplett, na Fatland Rohre in der Schola, im Laschiol an der Wien, in Sesmund Asper, da Lönchen an Spari. In Großmutters Truhe, in Großmutters Truhe war eine Tasche mit Wörtern. Die flechte ich zu einem Zopf und seile mich ab in ihre längst vergangene Zeit.
Dieses Gedicht in Großmutters Truhe erzählt ja schon zwei wesentliche Aspekte Ihres Schreibens. Oft ist der Schreibprozess selber thematisiert und die Erinnerung spielt eine große Rolle. Aus Altem Neues gestalten und gleichzeitig den Bezug zur Vergangenheit nicht verlieren. Das sind schöne Bilder, die Sie hier finden.
Ja, die Bilder spielen bei mir eine große Rolle. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die Leute mir sagen, wenn sie meine Gedichte lesen oder auch meine Prosatexte, dass sie so viele Bilder vor Augen haben, dass meine Texte Bilder evozieren im Leser und in der Leserin. Das ist für mich natürlich ein großes Kompliment. Ich empfinde das als Kompliment. Denn was ich möchte, wäre genau das, dass die Leute, die meine Sachen lesen, die gleichen oder ähnliche Bilder vor sich haben, wie ich, als ich das Gedicht schrieb.
Nun haben wir ja das Gedicht in beiden Sprachen gehört. Sie übersetzen aber nicht einfach, sondern übertragen. Das heißt, da ändern sich auch mal die Zeilenumbrüche. Wo liegen genau die Unterschiede generell, wenn Sie in diesen beiden Sprachen unterwegs sind?
Das kann ich ganz schlecht sagen, weil ich nie ein Gedicht fertig schreibe und es dann übertrage. Was ich mache, hat angefangen als ein Spiel. Und zwar mache ich beide Versionen gleichzeitig. Also ich fange an mit einer Zeile oder nur mit einem Wort, manchmal romanisch, manchmal deutsch. Und dann schaue ich sofort auf der anderen Seite, wie klingt das in der anderen Sprache? Und dann hüpfe ich von links nach rechts und von rechts nach links hin und her. Und das Gedicht ist für mich fertig, wenn ich beide Versionen habe. Ich glaube, es gibt kein einziges Gedicht von mir, das ich fertig geschrieben habe und dann übertragen oder übersetzt habe. Deutsch war übrigens meine erste große Liebe.
Die Sprache.
Die Sprache und gleichzeitig auch der junge Mann.
Lernt man dann besser, wenn man verliebt ist?
Ich denke, Verliebtheit ist eine der besten Motivationen, die man haben kann, ja.
Hören wir doch noch ein Gedicht, ein zweites, das ich sehr mag, nämlich Gedichte lesen, so der Titel.
Ich fange mal zuerst romanisch an. Leger poesias. Mette il cor anti la locca, fa un sil senza reit sulla prossima linge. Gedichte lesen. Leg das Herz in die Lücke, spring ohne Netz auf die nächste Zeile. Das ist so ein Rezept, wie man Gedichte lesen könnte oder sollte. Denn als ich angefangen habe, meine Gedichte zu schreiben, wurden sie ziemlich kritisiert, meine Texte. Man verstehe nicht, was ich da sagen will. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich am Ende eines jeden Gedichtbandes ein Rezept schreibe. Und das war eines davon. Also leg das Herz in die Lücke. Versuch einfach einmal zu überlegen, was sagt mir der Text? Oder spricht er zu mir oder spricht er nicht zu mir? Eben ohne Netz auf die nächste Zeile springen. Ich glaube, es ist klar, Die Erwachsenen haben oft das Bedürfnis, alles intellektuell erklären zu müssen. Und das kann man bei den Gedichten nicht. Die Gedichte bedienen sich einer Kunstsprache und auf die muss man sich halt einlassen. Und das können die Kinder manchmal oder die Jugendlichen viel besser.
Interessanterweise ist ja dieses Gedicht auch in dem Erwachsenenband, also es ist in beiden Bänden. Und Sie haben gerade die Zeile, die so wunderbar ist, schon zitiert, ohne Netz auf die nächste Zeile, sich also auf den Text einlassen, vertrauen, neugierig sein. Und neugierig gibt mir so selber ein Stichwort, waren Sie wohl immer, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über Ihre Ausbildung und Ihrer Biografie kann man entnehmen, dass Sie viel gereist sind, neben Lateinamerika, Paris und Berlin, lebten Sie auch in New York. Welcher dieser Orte, wir sind jetzt heute hier im Unterengadin, wir gucken auf die Berge, auf die Wiesen, welcher dieser vielen Orte wirkt denn am meisten nach?
Also es gibt einzelne Leuchtpunkte, aber der wichtigste Auslandaufenthalt war schon Südamerika, also Ecuador. Vor allem in Quito habe ich gelebt, über ein Jahr. Dieses Jahr hat den Wert von 10 anderen Jahren. Es war ein sehr, sehr reichhaltiges, interessantes und wunderschönes Jahr. Ja.
Ihr Werk umfasst Bilderbücher, Gedichtbände und die zwei Romane. Wenn man sich das anschaut, dann stellt man Themen fest. Der Mensch in seiner Beziehung zu anderen, die Liebe, ob nun zwischen Kind und Erwachsenem oder zwischen Liebenden oder die Erinnerung an eine Liebe, der Mensch in seinem Verhältnis zur Natur und der Mensch natürlich in seinem Verhältnis zu Tieren. So heißt der Sammelgedichtband, der 2022 zeitgleich mit dem Roman Amur großer Fluss erschien und Gedichte aus verschiedenen Jahrzehnten aufgreift. Ich bin doch auch ein Tier.
Romanisch heißt es Aus und Bein Eher Schkotü, aber es ist nicht die Übersetzung. Wenn ich jetzt die romanische Zeile übersetze, heißt es Ich bin doch auch wie du, also wie das Tier. Weil die wortwörtliche Übersetzung hätte einfach hässlich geklungen im Romanischen. Ja.
Da sind wir wieder dabei, dass man es nicht einfach übersetzt, sondern überträgt. Lesen Sie uns doch aus diesem Band In meinem Leben als Fuchs.
In meinem Leben als Fuchs war ich alles und alles war ich, auch die Sonne, mein Antlitz, makellos. Ich wusste nicht meinen Namen, war nur immerfort da, wo die Pfote die Erde berührt. In meinem Leben als Fuchs war ich Hunger und Kälte, war Spiel und Locke im Fluss und der letzte Geruch ein Wegweiser auf meinem Weg durch den Wald. Ich leckte das Fell der Hügel und fiel ohne Angst durch den Raum in den Farn.
Vielen Dank, Leta Semadini. Das war In meinem Leben als Fuchs. Es geht in den Gedichten, wo es um Tiere geht, oft um Alter, um Weisheit, auch davon, von den Tieren zu lernen. Die Verbundenheit mit den Tieren zeigt sich auch in einem Gedicht, in dem der Großvater die Dohlen füttert. Oder das Kind, wie selbstverständlich, die Ziege grüßt, die vorbeigeht auf dem Bergweg. Alltagssituation. Woher kommt diese doch sehr besondere und auch sehr schöne Verbundenheit zu den Tieren?
Ich denke, es hat damit zu tun, dass ich in einem kleinen Engadiner Bergdorf aufgewachsen bin. Und das war in meiner Kindheit noch ein Bauerndorf, jetzt nicht mehr. Und viele meiner Klassenkameraden und Kameradinnen waren Bauernkinder. Die haben mich mitgenommen in die Ställe. Wir sind auch zusammen mit den Kühen auf die Alp gewandert. Ich hatte viel Kontakt zu Tieren. Aber außerhalb meines Elternhauses, denn bei uns zu Hause gab es keine Tiere. Wir hatten auch kein Haustier. Ich denke, es hat damit zu tun. Aber vielleicht auch, mich hat schon immer fasziniert, die Fähigkeit der Tiere, im Moment präsent zu sein. Damit haben wir Menschen, glaube ich, oft ein bisschen ein Problem. Wir denken immer, was morgen ist und was gestern war oder vorgestern und haben Mühe, uns auf den Moment zu konzentrieren, ihn zu genießen. Und das imponiert mir, diese absolute Präsenz im Moment.
Davon erzählt ja auch das Gedicht, was Sie uns eben vorgelesen haben. Haben Sie denn sowas von den Tieren gelernt?
Ja, nein, ich bin ein Kind meiner Zeit. Ich habe damit genauso viel Mühe wie alle anderen, ja. Aber ich möchte es gerne.
Es geht ja oft um Tiere der Nacht. Es gibt ein Gedicht über die Uhuin, es gibt den Wolf, immer wieder den Fuchs. Welche Bedeutung hat die Nacht?
Ja, ich denke, die Nacht, zumindest für mich und auch für viele Kolleginnen und Kollegen, hat die Nacht oder sagen wir diese Zeit, diese Übergänge zwischen Tag und Nacht und zwischen Nacht und Tag, diese Zeiten, wenn das Bewusstsein noch nicht ganz funktioniert, eine große Bedeutung, weil es dann Gedanken und Träume zulässt, die man wahrscheinlich im vollkommenen Wachzustand gar nicht hätte.
In Ihren Gedichten herrscht, Sie haben es ja eben schon erklärt, Sie haben alles Unwichtige immer weggestrichen und in den Gedichten herrscht eine sprachliche Fokussierung und wirklich Reduktion auf das Wesentliche.
Ich habe ja nicht alle Gedichte mit 4 Prosaseiten begonnen, oder? Sondern das waren die Anfänge und dann mit der Zeit kriegt man, ich mag das Wort Routine nicht, aber eine gewisse Leichtigkeit, damit umzugehen. Und dann habe ich schon ein bisschen weniger Zeit gebraucht und ein bisschen weniger Prose, um zu einem Gedicht zu gelangen. Ja.
Es ist immer noch so, dass Sie es schreiben und dann wird gestrichen.
Ja, das erste Notieren, nenne ich das, das ist immer etwas sehr Impulsives und da versuche ich eben den Lehrer oder die Lehrerin im Kopf vollkommen auszuschalten und notiere einfach, was mir durch den Kopf geht, ohne es intellektuell zu bewerten. Und dann wird gestrichen.
Die Romane. Das Vermeiden überflüssiger Informationen und Schnörkel setzt sich für mich in der Prosa fort. Kurze, manchmal nur halbseitige Kapitel, jeder Gedanke ein neuer Ansatz und eine Konzentration auf Augenblicke wie an einer Stelle das Fallen eines Tulpenblattes auf einen Glastisch. Tamangur erzählt die Kindheit eines Mädchens bei den Großeltern. Der Opa stirbt, sie bleibt allein bei der Oma außerhalb des Dorfes. Auktorial erzählt, mit personalen Anklängen, ist das Leben des Mädchens geprägt von den Erinnerungen an eine erste Familie und den Unfall des kleinen Bruders und ihren Schuldgefühlen. Sie ließ seine Hand los, er stürzte in den Fluss und ertrank. Die Geschichte endet mit dem Tod der Großmutter. Erinnerung ist ein sehr zentrales Motiv in ihrem Werk, oft, und hier zitiere ich sie, weit weg von der Wahrheit. Und, auch das sind ihre Worte, nicht der Verwesung ausgesetzt. Das heißt, wir verändern unsere Erinnerungen unbewusst ganz oft.
Ja, Sie haben alles Wichtige eigentlich schon gesagt. Ja, die Erinnerung ist etwas Seltsames auf jeden Fall. Ich staune immer wieder, was in der Erinnerung stehen bleibt. Es ist ein banales Beispiel. Ich kann mich immer noch an die Telefonnummer meiner Großmutter erinnern. Aus welchen Gründen das in meinem Gedächtnis stehen geblieben ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Andere wichtige Sachen sind verloren gegangen. Also die Erinnerung an etwas ist natürlich immer etwas Neues. Es entspricht nicht dem, was wir erlebt haben. Wir setzen es neu zusammen. Tamangur ist ja kein autobiografisches Buch. Es sind erfundene Erinnerungen.
Ist denn das Schreiben auch der Versuch, so viel Erinnerung wie möglich festzuhalten?
Ja, das ist immer die Frage, warum man schreibt oder warum schreibt man. Ich weiß nicht, was das ist. In meiner Kindheit, mein Vater war auch Schriftsteller und Lehrer und er hat uns seine Sachen vorgelesen am Abend. Wir waren dabei, meine Mutter hat ihren Senf dazugegeben, manchmal wir auch. Ich dachte, das ist das, was die Menschen tun, schreiben. Jeder Mensch schreibt, oder? Und ich habe immer schon geschrieben, als Kind. Schreiben war immer Teil meines Alltags auch. Etwas ganz Natürliches. Und ich dachte, alle tun's. Aber jetzt weiß ich natürlich, dass das nicht so ist. In erster Linie würde ich sagen, ist es ein Handwerk. Und zwar meine ich das ganz, ganz, ganz konkret. Ich brauche die Hand zum Schreiben und einen Bleistift und ein Stück Papier oder eine Papierserviette oder was auch immer. Und dann fange ich an zu schreiben. Und wenn ich Glück habe, kriege ich einen ganzen Satz zusammen und kann diesen Satz dann, wenn ich wirklich großes Glück habe, auseinanderfalten wie ein Leporello. Aber ohne meine Hand entsteht bei mir das Schreiben nicht. Bei mir ist Schreiben Handwerk im besten Sinne des Wortes. Und ich glaube, es ist auch ein Versuch, überhaupt mit dem Leben klarzukommen, das Leben zu verstehen, den Alltag zu verstehen. Das ist, glaube ich, auch das, warum man es tun muss und nicht nur will.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Tamangur ist natürlich kein autobiografischer Roman, aber wie viel Leta Semadeni ist denn da drin in diesem Roman?
Ja, ich behaupte, es ist in jedem Buch, das irgendjemand schreibt, ganz viel von der Person drin, denn man kann ja nur über etwas schreiben, was man in irgendeiner Art kennt oder sich vorstellen kann. Insofern hat alles mit der Person zu tun, die das schreibt.
Um Erinnerung geht es auch in dem zweiten Roman, Amor, großer Fluss. Hier sind die Themen die Ahnen, die Zeit, der Tod, vor allem aber die Liebe. Und zwar die eine große Liebe hier zwischen Olga und Radu, sie, die in dem Bergdorf Tamangur lebt und er, der in die Welt reist, in das östliche Sibirien, an den Amorfluss, um dort Tiger zu erforschen und sie erzählt. Im Mittelpunkt steht die Liebe des Lebens. Das ist ein schönes Spiel, was Sie gemacht haben mit Amor und Amor. Und wenn er mal wieder weggefahren ist, dann lebt sie in der Erinnerung an ihn. Somit geht es also nicht nur um die Erinnerung an Gelebtes, sondern auch sehr stark um Ferne und Nähe.
Ja, ich glaube, das Fernsein und Nahesein ist überhaupt das Thema eines jeden Menschen, nicht? Es gibt dieses wahnsinnig schöne, ganz kurze Gedicht von Quasimodo. Also ein jeder steht allein im Zentrum, also auf dem Herzen, sul cuor della terra, auf dem Herzen der Erde, durchbohrt von einem Sonnenstrahl und schon ist es Abend. Ich denke, der Mensch ist ein sehr einsames Wesen, nur ist ihm das nicht immer bewusst.
Die Kindheit hockte immer noch in ihr drin und intervenierte nach Lust und Laune, so heißt es in Amor. Ihre Texte, wenn man die liest, ihre Gedichte, aber auch ihre Romane wirken jung und frisch. Und ich habe mich gefragt, hockt auch in Ihnen die junge Leta?
Ja, ich hoffe, dass da noch ein Stück von diesem Kind in mir drin ist. Ich denke, es hilft uns, das Leben besser zu leben.
Das war Leta Semadeni. Es war mir eine große Freude, Sie zu treffen. Herzlichen Dank, dass ich Gast sein durfte hier im Unterengadin, in dieser wunderbaren Landschaft und in Ihrem wunderbaren Haus. Ich möchte Ihre Romane und Gedichte ausdrücklich über die Schweizer Grenzen hinaus dem deutschsprachigen Publikum empfehlen. Das war der Büchermarkt, nachzuhören in der Deutschlandfunk-Audiothek. Im Anschluss hören Sie Computer und Kommunikation mit den besten Wünschen fürs Wochenende. Ute Wegmann.
Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Grazie Fitch per sia visita qui alla Wien.